Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Helmholtz Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Ohren auf für Wissenschaft heißt es diesmal für eine Entwicklung aus dem Bereich der Biomaterialforschung, die auch in jeder Zaubervorstellung für Verblüffung sorgen würde. Wir sprechen nämlich über einen Operationsfaden, der sich selbst verknotet. In unserem Hörstück Schon gewusst geht es um Gewächshäuser für Hautzellen und außerdem hören Sie wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Wir beginnen mit unserem Geräusch des Monats. Das heißt, Sie hören gleich ein Geräusch aus der Naturwissenschaft. Wahrscheinlich haben Sie das Geräusch schon einmal gehört, vielleicht in einem James-Bond-Film. Also Ohren auf für Wissenschaft.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Und, haben Sie erkannt, woher dieses Geräusch stammen könnte? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie mit Ihrer Vermutung richtig liegen, müssen Sie noch ein bisschen warten. Am Ende dieses Podcasts verrate ich, was es ist.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Biomaterialforschung, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Dass Chirurgen besonders geschickte Finger brauchen, ist bekannt. Zum Beispiel müssen sie auf engstem Raum unter extremen Bedingungen einen hauchdünnen Faden vernähen. Zumindest das Verknoten könnten sie in Zukunft jemand anderem überlassen, nämlich dem Faden selbst. Tatsächlich wurde ein Operationsfaden entwickelt, der sich selbst verknotet. Er besteht aus einem intelligenten Kunststoff. An diesen neuartigen Materialien forscht das neu eingeweihte Zentrum für Biomaterialentwicklung des Helmholtz-Forschungszentrums GKSS in Berlin-Teltow. An der Spitze denkt ein preisgekrönter kluger Kopf, der Erfinder des neuen Operationsfadens, Professor Dr. Andreas Lendlein. Erich Wittenberg hat ihn besucht.
Der Operationsfaden, der noch vom Arzt verknotet und gezogen werden muss, ist medizinisch gesehen von gestern. Der moderne Operationsfaden denkt selbstständig mit, er passt sich dem Heilungsverlauf selbstständig an, verknotet sich von selbst und löst sich nach der Verheilung der Wunde auf. Der Erfinder des selbstverknotenden Operationsfadens, Professor Dr. Andreas Lendlein, leitet das Zentrum für Biomaterialentwicklung am Institut für Polymerforschung in Teltow bei Berlin und sieht ein breites Einsatzgebiet.
Wenn man nun, und das ist heute möglich, chirurgische Eingriffe mit solchen Techniken durchführt, also man kann durchaus etwa einen Blinddarm entfernen mit solch einer Technologie, dann schneidet man, aber man muss auch irgendwann wieder vernähen. Und dabei ist es eine besondere Herausforderung, einen Faden zu verknoten. Und wenn man den Faden nun in die richtige Position bringt, dann verknotet er sich von alleine.
Ein Faden, der sich selbst verknotet, das hört sich fast nach Zauberei an, ist aber im Grunde nur hochmoderne organische Chemie. Das Material, aus dem der selbstverknotende Operationsfaden besteht, ist ein sogenanntes Polymer. Ein riesiges Molekül, das aus vielen einzelnen Untereinheiten besteht. Alle chemischen Elemente, aus denen das Polymer besteht, zum Beispiel Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff, kommen auch im menschlichen Körper vor, allerdings nicht in einer solchen Zusammensetzung. Die Polymere, aus denen der selbstverknotende Faden besteht, sind körperähnliche Kunststoffe, die ein sogenanntes Formgedächtnis besitzen.
Wir sind in der Lage, Materialien so zu funktionalisieren bei einer gegebenen Polymerarchitektur, dass sie neben der Form, die man aktuell hat, eine zweite Form speichern können. Und wenn man sie erwärmt, mit Licht bestrahlt oder magnetischen Feldern aussetzt, dann können diese Materialien ganz gezielt ihre Form ändern.
Auch unser Zauberfaden muss natürlich seine Form verändern, um sich zu einem Knoten zu formen. Der Witz ist aber, dass dies sozusagen rückwärts geschieht. Denn eigentlich ist der Knoten die Normalform des Fadens. Um ihn für eine Operation zu nutzen, wird er in die Länge gezogen und in dieser Form konserviert, sozusagen eingefroren. Durch die höhere Temperatur im menschlichen Körper kehrt der Faden wieder in seine ursprüngliche Form zurück und verknotet sich dabei.
Man kann das an einem Haushaltsgummi veranschaulichen. Wenn Sie solch einen Gummi deformieren, dann können Sie das elastisch deformieren. Aber in dem Augenblick, wo Sie die externe Kraft wegnehmen, schnellt das Material in seine ursprüngliche Form zurück. Genauso ist das bei Formgedächtniskunststoffen, die thermisch induziert sind und die bei hohen Temperaturen deformiert werden. Das ist auch ein elastischer Deformationsprozess. Das Neue ist nun, dass wir in diesem deformierten Zustand unter der äußeren mechanischen Kraft abkühlen. Dabei verlieren die Segmente, die für die elastische Rückstellung verantwortlich sind, ihre Flexibilität und fixieren somit die temporäre Form.
Nochmal, die temporäre Form ist die vorübergehende, längliche Form des Fadens, die man gewinnt, indem man das Formgedächtnispolymer abkühlt. Erst durch Wärme fängt das Material an, sich wieder zurückzuformen. Durch diese Eigenschaften lässt sich der mitdenkende Operationsfaden genau steuern.
Das ist möglich. Also man kann verschiedene Stimuli verwenden, um solche Materialien zu steuern. Einmal ist es möglich mit der Temperatur. Hier kann allein die Tatsache ausgenutzt werden, dass man von Raumtemperatur auf Körpertemperatur aufheizt. Man kann aber auch solch eine Schalttemperatur geringfügig oberhalb der Körpertemperatur ansiedeln und dann etwa durch eine Infrarotlampe solch einen Faden aufheizen. Dies geht aber auch im vollständigen Nichtkontakt mit dem Material, indem man Magnetfelder einsetzt oder aber das Material mit Licht bestrahlt. Auch diese Technologien haben wir hier bereits realisiert.
Für die Erfindung des selbstverknotenden Operationsfadens hat Professor Lendlein mehrere Preise erhalten. Doch wie für jeden Forscher gilt auch für ihn: Was heute nicht möglich ist, soll morgen möglich gemacht werden. Im Zentrum für Biomaterialentwicklung am Institut für Polymerforschung in Teltow bei Berlin wollen Lendlein und seine Kollegen in Zukunft Materialien entwickeln, die dem natürlichen Vorbild entsprechen und noch raffinierter sind.
Wir müssen uns heute natürlich schon Gedanken darüber machen, welches die nächste Materialgeneration sein wird. Solche synthetischen Polymere kommen in der Form im Körper gar nicht vor. Das heißt, die Herausforderung wird es nun sein, näher an die Baupläne der Natur heranzukommen und diese nachzuvollziehen. Wir sprechen hier von biomimetischen Materialien und das ist zurzeit wesentlicher Bestandteil der Grundlagenforschung.
Einfach ist es natürlich nicht, der Natur in die Karten zu schauen. Und noch viel schwieriger ist es, die Materialtricks der Natur nicht nur zu erkennen, sondern auch nachzubauen. Doch wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass es einmal möglich sein wird, einen Operationsfaden herzustellen, der sich seinen Knoten selbst macht?
Das neue medizinische Nähzeug ist ein Paradebeispiel für einen großen Forschungsbereich, auf den die Medizintechnik ihre Hoffnungen legt: Biomaterialien. Und um Biomaterialien geht es jetzt auch in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass es Gewächshäuser für Hautzellen gibt?
Im Grunde genommen ist die Haut ähnlich wie Rollrasen. Wenn ein großes Loch im Hautgewebe aufgrund einer schweren Verletzung ausgebessert werden muss, wird ein neues Stück Hautteppich auf der kahlen Fläche verlegt und die schützende Außenhülle des Menschen ist wieder heil. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Die zweite Haut soll im Labor des Helmholtz-Forschungszentrums GKSS gedeihen. Dort wird das Ersatzgewebe gewissermaßen in einem Gewächshaus für menschliche Rohstoffe gezüchtet. Doch die Haut ist sehr wählerisch. Sie wächst nicht überall. Ihre Zellen fühlen sich nur auf ganz bestimmten Böden wohl und reagieren auf den falschen Untergrund mit Wachstumsstörungen. Die perfekte Zellkultur wächst dicht und ohne Lücken wie ein gepflegter englischer Zierrasen. Damit die Hautzellen zu einem makellosen Körpergewebe heranwachsen, unterziehen die Wissenschaftler die Oberflächen der Materialien, auf denen die Zuchthaut wachsen soll, einer genauen Prüfung. Rauheit, Ladungsverteilung und Oberflächenenergie sind die Schlüssel zu einem gesunden Wachstum. Die Fähigkeit des Menschen zur Regeneration seiner Körperteile ist im Vergleich zu anderen Lebewesen sehr beschränkt. Bei Krabben wachsen verletzte Beine nach, Eidechsen können ihren Schwanz neu erschaffen, Bandwürmer können sich sogar komplett wiederherstellen. Allerdings ist auch der menschliche Organismus nicht untätig. Hautzellen erneuern sich alle 4 bis 6 Wochen, rote Blutzellen werden nach 120 Tagen ersetzt, Leberzellen nach 2 Jahren. Und fehlende Haut kommt vielleicht demnächst aus dem Gewächshaus.
Mit diesem Ausblick in die Zukunft der medizinischen Möglichkeiten nähern wir uns auch schon dem Ende dieses Podcasts und natürlich der Auflösung unseres Geräuschs des Monats. Doch vorher hören Sie noch die Helmholtz-Meldungen aus der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.
Helmholtz-Podcast. Meldungen. Austausch mit China kommt in Fahrt. Bis zu 50 chinesische Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen ab 2007 jährlich die Möglichkeit erhalten, an Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft zu forschen. Dafür haben Vertreter des China Scholarship Council und der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren nun ein neues Abkommen unterzeichnet. Wir wollen mehr jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus China Zugang zu unseren exzellenten Großgeräten und Infrastrukturen geben und den wissenschaftlichen Austausch zwischen unseren Ländern fördern, sagte der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Professor Dr. Jürgen Mlinek. Das Abkommen regelt Auswahl und Finanzierung der Stipendiaten. Damit wird sich in den nächsten 3 Jahren die Zahl chinesischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Helmholtz-Gemeinschaft fast verdoppeln. Deutsch-russische Zusammenarbeit gestärkt. Auch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern der Russischen Föderation und Wissenschaftlern der Helmholtz-Gemeinschaft soll gezielt gefördert werden. Die Helmholtz-Gemeinschaft und der Russische Fonds für Grundlagenforschung wollen jährlich 4 Helmholtz-Russia Joint Research Groups unterstützen. Damit sollen exzellente russische Nachwuchswissenschaftler auch eine Karriereperspektive im eigenen Land bekommen und die Wissenspartnerschaft zwischen beiden Ländern gefestigt werden. Der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Professor Jürgen Mlinek, und der Präsident des Russischen Fonds für Grundlagenforschung, Professor Wladyslaw Jukomitsch, haben dazu jetzt ein Abkommen unterzeichnet. Europäische Auszeichnung für IPP-Wissenschaftler. Mit dem European Young Investigator Award, dem URI Award, wird der 36-jährige deutsche Physiker Dr. Klaus Hallercheck ausgezeichnet. Hallercheck arbeitet an dem der Helmholtz-Gemeinschaft zugehörigen Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, IPP, in Garching bei München. Sein Forschungsgebiet ist die Theorie der Plasmaturbulenz. Die Berechnung dieser Turbulenzen ist wichtig für die Entwicklung von Fusionskraftwerken. Die mit jeweils rund 1 Million Euro sehr hoch dotierten Förderpreise gehen in diesem Jahr noch an 24 weitere herausragende Nachwuchswissenschaftler aus 11 Ländern Europas, darunter 3 aus Deutschland. Der URI Award soll jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Gelegenheit geben, an europäischen Forschungseinrichtungen ihrer Wahl eine eigene Nachwuchsgruppe einzurichten. HiC als bestes Netzwerk ausgezeichnet. Der Networking-Preis der Robert-Bosch-Stiftung wurde zum 5. Mal in Stuttgart verliehen. Der Networking-Preis zeichnet exzellente Kooperationsprojekte zwischen Forschungseinrichtungen und Schulen aus, die es schaffen, Schüler für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. HiC, das Schulprojekt des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, wurde als bestes unter den 11 nominierten Projekten ausgezeichnet. Die Preissumme beläuft sich auf 50.000 Euro, die ausschließlich dem Projekt und allen an der Initiative beteiligten Personen und Gruppen zugutekommen soll.
Soweit die Helmholtz-Meldungen. Und jetzt werde ich auch endlich verraten, was unser Geräusch des Monats ist. Es handelt sich um das Geräusch eines Geigerzählers. Mit diesem Gerät kann man radioaktive Strahlung messen. Die beiden deutschen Physiker Hans-Wilhelm Geiger und Max Müller haben ihn 1928 zum Nachweis von Gammastrahlen gebaut. In dem Geigerzähler befinden sich ein Gas- und ein Strommessgerät. Trifft nun radioaktive Strahlung auf die Gasmoleküle im Innern des Geigerzählers, lösen sich einzelne Elektronen aus den Gasmolekülen und verursachen einen kurzen elektrischen Strom. Dieser Impuls wird über einen Verstärker hörbar gemacht und sorgt für das typische Geräusch eines Geigerzählers. Der Helmholtz-Podcast geht damit zu Ende. Ich hoffe, Sie sind auch nächsten Monat wieder dabei, wenn es heißt Ohren auf für Wissenschaft. Mein Name ist Sabine Lüders. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.